willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Tag direkt aus dem Bundeshaus. Heute ein bisschen aus einem verschobenen Ecken in einem kleinen Sitzungszimmer. Das gibt es auch im Bundeshaus. Direkt zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Gregor Rutz, SVP-Nationalrat aus Zürich. Und darum habe ich einen Wein aus Zürich organisiert. Ein Cuvée Blanc von der Staatskellerei. Du bist zwar nicht so wahnsinnig staatsfreundlich, eher ein bisschen staatskritisch, aber beim Wein kann man ja mal eine Ausnahme machen, oder?
Also nach dem Motto, trinken hilft.
Genau, im Staat auf jeden Fall.
Fein ist er.
Fein ist er, ja. Zürich hat tolle Weine.
Und, das ist ja so. Man würde es nicht denken, aber sie haben wahnsinnig Fürsche gemacht und es hat ein paar ganz tolle Winzer.
Insbesondere am Zürichsee entlang, wo du auch wohnst, oder?
Am Zürichsee und am Wieland. Im genau. Wieland natürlich auch, ja.
Das Thema der Woche ist heute der Ukraine-Armee-Deal. Also da die Idee von der Sicherheitspolitischen Kommission vom Ständerat, man tut Geld für die Armee, rund 11 Milliarden und 5 Milliarden für Entwicklungswiederaufbau von der Ukraine, an der Schuldenbremse vorbei, schmuggeln und so ausgeben. Das ist diese Woche gescheitert, deutlich. Im Gegenzug hat der Ständerat dann beschlossen, der Armee mehr Geld zu geben, aber auf Kosten von der Entwicklungshilfe, nicht darauf rauf. Und das ist ein richtiger bürgerlicher Coup, habe ich das Gefühl, oder?
Ich habe die Debatte mitverfolgt. Ja, ich würde jetzt nicht von einem bürgerlichen Coup reden, sondern eher, dass wieder so einen Funken Vernunft eingekehrt hat in die ganze Diskussion. Weil, ich meine, ich muss sagen, ich staune ja schon. Als ich 18 geworden bin, in den 90er Jahren, dort konnte ich anfangen mitstimmen. Dort sind wir auf einem Bundesbudget von 30, 32 Milliarden. Genau. Und heute haben wir etwa dreimal so viel. Mhm. Und wir rühren das Geld raus. Es ist unglaublich. Und das merke ich dann als Steuerzahler wieder oder auch als Unternehmer, als Gewerbler. Viele Leute da, die merken natürlich nicht, dass das ihre Steuern sind, weil sie eben vielleicht gar nicht mehr so im privatwirtschaftlichen Leben drin sind und geben das Geld sehr gerne aus und haben immer das Gefühl, sie machen dann etwas Gutes. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir eben mit dem Geld sparsam sind und dass wir eben so Instrumente wie die Schuldenbremse respektieren, weil sonst wäre die Schweiz so Konkurs wie die Länder um uns herum. Also wer meint, Frankreich und Deutschland seien finanziell noch einigermaßen handlungsfähig, der täuscht sich, oder? Mm. Das ist ganz schlimm und wir dürfen da ja nicht in den Sog hineinkommen.
Der Coup habe ich halt gemeint, weißt, weil ich es wirklich schon lange nicht mehr mitbekommen habe, dass Politiker eben mehr Geld fordern und gleichzeitig darüber reden, woher könnte man es nehmen. Mm. Das ist schon ein bisschen selten geworden, oder?
Vielleicht ist man mit der Abstimmung über die 13. AHV-Rente ein bisschen auf die Welt gekommen und hat gemerkt, da gibt es wahnsinnig viele Sachen, die schön sind, wo die Leute Ja sagen, wo die Leute darum Ja sagen, nicht, weil sie völlig unvernünftig sind, sondern weil sie sagen, ja, wenn ihr sonst schon überall Geld rausrührt, mhm, dann wollen wir jetzt auch mal etwas für uns haben. Und jetzt stehen wir natürlich da vor dem Berg und sehen nicht, wie wir das irgendwie finanzieren können. Mhm. Und alle, die das haben wollen, sagen, gespart wird gar nichts. Aber noch mehr Steuern können wir auch nicht machen. Wir können nicht noch mehr rauf, oder? Weil sonst haben die Arbeitnehmer weniger Lohn, die Leute haben weniger Kaufkraft, die Betriebe haben weniger Mittel, um wieder zu investieren und so weiter. Alles Sachen, die man nicht darf machen in schwierigen wirtschaftlichen Situationen. Und das war jetzt eine Debatte, wo man irgendwo wieder ein bisschen auf den Boden zurückgefunden hat und gesagt hat, wenn wir mehr Geld brauchen für die Armee, und das ist überfällig, das hätte man schon längst müssen machen und viel früher müssen merken. Wenn wir das machen, dann müssen wir an einem anderen Ort einsparen. Das ist nicht das vernünftig, weil der eine Franken kann man nur einmal ausgeben. Mm.
Der Hauptteil soll eingespart werden. Das sind aber nur Richtwerte, die man am Ständerat beschlossen hat, wie Entwicklungshilfe. Ich war heute ein bisschen im Nationalrat, Wandelhalle. Linksgrün läuft gegen das komplett amok, oder weil sie auf keinen Fall, das würde fast eine Halbierung bedeuten, wo man dort beschließen bei der Entwicklungshilfe.
Ja, man muss dort aufpassen. Also ich finde, Entwicklungshilfe, da wird wahnsinnig viel Geld rausgeschossen, ineffizient, wo dann irgendwo versickert. Da kann man sicher kürzen, aber man muss gleichzeitig natürlich vielleicht auch die Schwerpunkte ein bisschen anders setzen. Und ein Punkt, wo viel Geld ausgegeben wird, wo nicht nötig wäre, wo man gescheiden würde, Hilfe vor Ort investieren, ist auch die Migrationspolitik. Und das hängt ja direkt miteinander zusammen, oder? Also eine Zeit lang, jetzt ist man da ein bisschen auf die Welt gekommen, eine Zeit lang ist ja so absurd gewesen, dass man Entwicklungshilfe an Staaten gegeben hat, wo nachher die eigenen Asylbewerber nicht mehr zurückkommen genommen haben, obwohl sie hätten müssen. Und dort hat man dann irgendwo mal ein bisschen angefangen, einen Riegel schieben und hat gesagt, wenn man nicht kooperativ ist, dann gibt es auch kein Geld. Und in der Migrationspolitik, da könnte man sehr viel mehr einsparen, wenn man nur schon die Migrationsströme würden unterbrechen. Und von diesen Einsparungen kann man von mir aus gut dann die Hälfte vom Geld eben vor Ort einsetzen, Hilfe vor Ort. Und das wäre dann viel gescheiter Entwicklungshilfe als das, was wir da heute machen.
Gut, Linksgrün kritisiert jetzt die Ständeräte und sagt, Gsender, immer wenn wir über Asyl reden, fordern die Bürger, insbesondere die SVP, müssen Hilfe vor Ort machen und jetzt kürzen wir die.
Ja, das ist eben nicht das Gleiche, oder? Das sind ja ganz andere Projekte. Und mit der Migration hat das ja nichts zu tun. Sonst hätte das ja schon lange aufgehört. Also, man muss irgendwo den Leuten da unten eine Perspektive bieten. Und man muss vor allem verhindern, dass sich da Millionen auf den Weg nach Europa machen, im Wissen darum, dass sie sowieso da bleiben können. Ob jetzt Gesuch angenommen ist oder ob es abgelehnt ist. Das kann ja jeder da bleiben, faktisch, oder? Weit, weit über 90%.
Auf das kommen wir nachher noch zurück. Nur schnell. Es soll auch gespart werden beim VBS selber. Also es soll das Departement soll etwas dazu beitragen. Und dann alle anderen ungebundenen Kosten. Das ist natürlich das Landwirtschaftsbudget, das ist das Bildungsbudget, das Forschungsbudget. Und beim Personal vom Bund, das wird noch, glaube ich, eine schwierige Übung, oder?
Ja, natürlich. Sparen ist immer eine schwierige Übung. Das weiss jeder, der selber irgendwo einen Betrieb hat, der selber Verantwortung trägt. Wenn man 10% muss runter mit den Ausgaben, ist das für jeden schwierig. Weil da muss man sich lange überlegen, wo kann ich das machen. Und meistens ist natürlich dann auch nicht alles ideal, wo man muss sparen, aber man muss dann halt. Und das müsste beim Bund schon längst machen. Meine, das ist so ineffizient, wie da geschaffen wird. Bundesbeamte verdienen im Schnitt 10-20 Prozent mehr als jemand in der Privatwirtschaft. Teilweise sogar noch viel mehr. Und es hat auch viel zu viel. Oder? Und auch bei den Immobilien etc. Man könnte auch viel effizienter wirtschaften. Und es ist dringend, dass man dahinter geht. Und wenn man über die Landwirtschaft redet. Ich meine, das ist vor allem die Bürokratie, die kostet, oder? All die Bundesbeamten, die da 100.000 Inspektionen immer machen, wenn man dort ein bisschen runterfahren
würde. Also vereinfachen, sagst du?
Vereinfachen.
Dann brauchst du weniger Leute.
Dann braucht man weniger Leute, natürlich. Mal ein bisschen den ganzen Paragraphendschungel durchmischen. Und dann hätten die Bauern mehr Freiheiten. Und sie kennen weniger von den direkt Betroffenen. Ja,
und bei der Bildung, also das habe ich auch gehört, oder, da kommen natürlich sofort Unirektoren, die ETH kommt und sagt, das geht überhaupt nicht, dass er bei uns irgendetwas spart. Das ist ja schon bei der Bildung, Forschung und Innovationsbotschaft schon ein Thema gewesen.
Auch dort, ganz entspannt an die Sache angehen. Ich habe 3 Jahre an einer Universität gearbeitet. Ich weiss genau, wie das dort abläuft. Da hat es so viel Luft drin. Also da kann man auch mit 10% weniger Budget kann man genau das Gleiche machen. Man muss es einfach effizienter aufstellen. Und schauen, dass die Leute morgen da sind und nicht erst um 10 Jahre eintrudeln. Dann geht das schon.
Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den Asylbereich. Das war letzte Woche das Thema gewesen. Eine Motion von dir hat wollen, dass man die Praxisänderung bei den Afghaninnen retour bringt. Im letzten Sommer hat der Staatssekretär für Migration gesagt, man dürfe, es ist schon schwierig, wie sie es kommuniziert, dann quasi automatisch jeder Afghanin Asyl geben. Du hast dann gesagt, das geht nicht, die SVP auch. Und jetzt hat man so etwas aber nicht deine Motion beschlossen, sondern eine andere, die sagt, ja, es ist eh alles gut, aber man macht bei den Männern, die kommen, eine Sicherheitsüberprüfung und dann ist ja alles gut.
Es ist nicht alles gut, aber man muss mal geschwind schauen, um was geht's, oder? Das Staatssekretariat für Migration hat eine Praxisänderung gemacht. Sie haben gesagt, faktisch, jede Frau, die kommt, die afghanische Nationalität hat, kommt der Flüchtlingsstatus über. Das betrifft einerseits die, die neu zu uns kommen, und andererseits die, die da sind, aber noch nicht den Flüchtlingsstatus haben, also die ein abgelehntes Gesuch haben, aber dank vorläufiger Aufnahme trotzdem können da bleiben, wie bei uns ja eben auch mit abgelehntem Gesuch die Leute können da bleiben. Und das Staatssekretariat für Migration hat eigentlich das Asylgesetz neu interpretiert, was sie gar nicht hätten dürfen, weil sie sind ja gesetzbunden. Und da geht es um den Artikel 3. Und sie haben dann quasi gesagt, das lange schon, wenn man Frau ist und afghanische Nationalität hat. Und bis jetzt hat man immer gesagt, und das ist das, was das Bundesverwaltungsgericht nach wie vor sagt, um ein Gesuch können akzeptieren, braucht es mehr. Es braucht nicht nur eine ungemütliche Lage, oder? Dass man zum Beispiel als Frau einen Beruf nicht ausüben darf in einem Land, sondern es muss
in Afghanistan, ja, zum Beispiel, ja.
Genau, das wäre dort der Fall. Aber es braucht eine gewisse Intensität von der Bedrohung, oder? Also man muss wirklich mit Leib und Leben bedroht sein. Es muss einem eine Zwangsheirat drohen oder einen Ehrenmord oder irgend so etwas, oder? Und dann ist klar, oder? Dann hat man Flüchtlingsstatus. Der Punkt ist der, oder? Wenn man sagt, eine Frau mit einem gewissen Pass in einem Land, wo die Frauen nicht gleich viel Recht haben wie in der Schweiz, ist automatisch Flüchtling. Ja, da könnten ja alle kommen. Aus Saudi-Arabien, aus dem Iran, aus all diesen muslimischen Staaten, wo die Frauen nicht oder nicht viel zu sagen haben, und könnten sagen, wir wollen da Flüchtling sein, oder? Und dann könnten aber Millionen da. Es gibt ja nur schon in Afghanistan eine zweistellige Millionenzahl Frauen. Und das muss man sich einfach mal ein bisschen vor Augen heben. Oder? Darum macht die Praxis schon Sinn. Und wir schicken ja niemanden zurück, der Leib und Leben bedroht ist. Und das kann Staatssekretär ja nicht einfach alleine entscheiden. Und das wollen wir rückgängig machen. Das hat die Kommission wollen. Die Kommission ist natürlich dann wie immer, das Haus kommt von der SVP, oder? Jetzt wollen wir einen Gegenvorschlag machen. Den Gegenvorschlag haben wir aber auch unterstützt. Ich habe dem auch zugestimmt. Das ist gut. Der will eigentlich das Gleiche wie ich. Plus noch die Sicherheitsüberprüfung.
Aber es ist doch ein bisschen so, der Staatssekretär hat wie ein Weile lang auch gesagt, ja, es ist gar nicht so viel passiert. Also auch der Beat Jans hat so gesagt, ja, ja, wir haben sowieso immer Einzelfallprüfung gemacht. Für mich als Zuschauer ist bis zum Schluss nicht klar geworden, hat man jetzt wirklich etwas geändert und genau was hat man geändert, oder? Weil man plötzlich behauptet hat, man tue weiterhin in jedem Fall Einzelprüfen.
Ja, das geht natürlich nicht, oder? Und wenn wir schauen, sie haben dann gesagt, ja, es sind jetzt 75% der Fälle sind jetzt positiv beurteilt worden, 2% negativ, dank der neuen Praxis, oder? Wenn man das genau anschaut, dann ist der Rest der Fälle, das sind nicht Eintretensentscheide, also die sind ja gar nicht materiell angeschaut worden. Das heisst, okay, von allen, die man überhaupt angeschaut hat, sind am Schluss 97,5% der Fälle akzeptiert worden. Jetzt kann man sagen, da gibt es gar keine Einzelfallprüfung mehr, es wird jeder durchgewunken. Oder so, wie Sie sagen, wohl, wir haben eine Einzelfallprüfung, aber die Hürden sind natürlich so tief, dass gleich dann jeder durchrutscht.
Das nicht drauf ankommt.
Das kommt gar nicht mehr drauf an. Nein, und das geht nicht, oder? Es geht nicht, dass die Verwaltung bei uns der Politik sagt, wie man es machen muss. Und das haben wir immer mehr, oder? Dass Gericht und die Verwaltung quasi uns vor vollendete Tatsachen stellen. Und wir als Gesetzgeber werden nachher noch kritisiert. Und dann heisst ja, was macht denn ihr für blöde Gesetze? Dabei ist es normalerweise in einer Demokratie so, wir machen Gesetze. Die Stimmbürger können das Referendum ergreifen, wenn sie nicht einverstanden sind. Und dann wird entschieden und das gilt. Aber wenn dann nachher die Verwaltung oder Gericht sagen, was läuft, dann kommen wir irgendwo in ganz komische Situationen. Das ist dann nicht mehr demokratisch.
Generell, oder ein Thema, das ja mit dem zusammenhängt, ist der Familiennachzug. Also die Frauen, die dann über die Praxisänderung oder nicht einfacher Asyl bekommen, können schneller ihre Männer oder Familienmitglieder nachziehen. Und das hat man in der Debatte viel zu wenig gehört, weil das bedeutet ja, dass man einfach viel attraktiver wird als Zielland. Und das Argument vom Staatssekretär war, ja, viele Nachbarländer machen das auch, darum falle ich dann auf die Schweiz nicht so viel ab.
In dieser ganzen Diskussion wird völlig absurd argumentiert. Und man merkt auch, wie wenig das Staatssekretariat, die Verwaltung und auch der Bundesrat das Ganze gesehen, oder? Die operieren immer nur mit Zahlen vom Bund. Dabei muss man auch wissen, alle Leute, die da kommen, als Flüchtling, die gehen dann irgendwann aus der Statistik raus, wie der Bund eben nicht mehr zahlt. Aber dann die gehen ja dann nicht heim, sondern dann zahlen nachher die Kantone und Gemeinden. Und jetzt haben sie uns da vorgerechnet, dass man eben die Zeit, wo die Leute das vorläufig aufgenommene da waren, sagen schon, wenn jetzt die Frauen neue Flüchtlingseigenschaften bekommen, das wird dann also neu angerechnet. Und so denken wir also über 160 Millionen Franken sparen. Und das heisst, jemand, der vorläufig aufgenommen ist, hat 7 Jahre und jemand, der als Flüchtling da ist, 5 Jahre, das Anrecht auf Geld vom Bund.
Genau.
Und nachher gehen die aber nicht irgendwo zwischen Stühlen und Bank, sondern nachher müssen die Kantone und Gemeinden genau gleich viel weiterzahlen. Also gespart ist überhaupt nichts. Also
die 160 Millionen, die gehen auf Kosten der Kantone?
Ja, natürlich. Oder? Und dass, wenn etwa 3 Jahre da ist, dass er nachher nicht nur 5 Jahre das Anrecht hat, sondern nur noch 2 Jahre, wenn er ja 3 Jahre schon da war, das ist ja wohl logisch. Also es ist unglaublich, wie da argumentiert wird. Und nachher wie das Gleiche, du hast den Familiennachzug noch angesprochen, oder? Europäischer Gerichtshof, oder? Wo sagt, 3 Jahre, das ist unmenschlich, auch bei vorläufig aufgenommen muss man nur 2 Jahre und dann könnt ihr die Familien annehmen. Und was macht das Bundesverwaltungsgericht? Sie sagen, der Europäische Gerichtshof hat gesprochen, wir entscheiden, 2 Jahre ist richtig. Dabei sagt das schweizerische Gesetz das nicht. Mhm. Also Gericht entscheidet
was eigentlich... Was steht im Gesetz? 3?
Ja, okay. Das ist das, was bis jetzt gilt. Mhm. Und Gericht entscheidet quasi gegen schweizerische Gesetze. Und der Bundesrat überlegt sich jetzt, ob man am Parlament eine Gesetzesänderung vorschlagen will. Das nimmt mich dann noch Wunder, was passiert, wenn wir sagen, nein, das wollen wir nicht.
Oder das Referendum ergriffen wird.
Oder das Referendum ergriffen wird, natürlich, das kann man ja dann auch. Mhm. Also, das ist einfach eine Lotterordnung, die wir angefangen haben, oder? Gericht funkelt rein, die Verwaltung macht, was sie will, und als Gesetzgeber hat man am Schluss immer 2 auf dem Rücken. Mhm. Und das geht nicht, oder? Da müssen wir uns dagegen wehren. Und die allergrößte Frechheit finde ich dann noch, wenn man in den Zeitungen dann noch lesen kann, das Parlament halte sich nicht an Gewaltenteilung. Das habe ich mir gefallen lassen nach der Afghanistan-Debatte. Ich denke da quasi, vorschlagen, dass man da die Menschenrechte übergeht und Gerichte übergeht und so weiter. Stimmt alles überhaupt nicht. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass man sich als schweizerisches Asylrecht haltet. Und das soll ja Gewähr bieten, dass all die Schutz und Hilfe bekommen, die sie auch nötig haben, aber eben nicht die anderen.
Das ist diese Woche auch noch ein Thema im Ständerat und nächste Woche, glaube ich, im Nationalrat, die Erklärung, die man abgeben will, wegen diesen Urteilen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und dort hast du schon, also das ist ein wichtiger Punkt, oder? Das Gericht in der Schweiz oder auch in Luxemburg letztlich direkt in Politik eingreifen, in Extremis. Und ich finde die Reaktion jetzt, wo weit ist, bürgerlicher Lage, sogar bis zu einzelnen Exponenten von der Sozialdemokratie geht. Das ist noch beeindruckend, hätte ich nicht damit gerechnet.
Das ist der Fall, den du jetzt ansprichst, wo das Gerichtsurteil von der Klimaseniorinnen anbelangt. Da geht es jetzt nicht mehr um Flüchtlinge, sondern um die Klimapolitik, wo ja der Gerichtshof auch der Schweiz gesagt hat, ihr macht zu wenig. Mhm. Und da ist man dann auch einigermaßen erstaunt, dass einem ein europäisches Gericht als Land kann vorwerfen, man mache zu wenig. Und da muss man immer wieder sagen, oder? Die Schweiz ist wahrscheinlich sauberer als alle anderen Länder. Wir haben eine bessere Recyclingquote als alle anderen Länder. Bei uns liegt also nicht Güssel rum am Strassenrand, wenn man irgendwo neu mehr durchfährt, auch auf den Autobahnen nicht. Und in fast allen unseren Nachbarländern ist das deutlich anders, oder? Und dass wir, die uns seriös seit vielen Jahren mit diesen Fragen auseinandersetzen, die demokratische Entscheide treffen über CO2-Gesetze und weiss ich was, dass wir uns nachher vorhalten lassen, wir machen zu wenig, also das ist nicht nur eine Frechheit, das ist irgendwie ein totaler Realitätsverlust. Mhm. Und da sieht man, wie abgehoben die Gerichte sind, wie weit weg. Und dass so ein Grüppli Rentnerinnen da so einen Entscheider
erwirken kann. Organisiert. Also.
Inszeniert natürlich alles zusammen, ja. Aber dass die so einen Entscheid erwirken können, wo ein Gericht dann einfach quasi eine ganze Nation abwatscht. Das kann man auch nicht anders sagen. Wir haben ja eine Volksabstimmung gehabt. Das ist eine Ohrfeige für alle Stimmbürgerinnen. Für alle Stimmbürger, das geht nicht. Mhm. Und das hat mich gefreut, dass jetzt da der Ständerat, die Rechtskommission auf die Hinterbeine ist. Ich hoffe, im Nationalrat kommt das eine ähnliche Dynamik über. Und es hat mich auch gefreut, dass auch Vertreter von der linken Ratsseite, Daniel Josic, Rechtsprofessor, der auch weiss, von was er redet. Und das ist absolut richtig, was er sagt. Mhm. Oder? Das müssen wir uns nicht bieten lassen, weil wir genug machen und weil wir ein souveräner Staat sind und weil wir selber entscheiden, was wir machen. Und das kommt überhaupt nicht in Frage, dass uns da europäische Gerichte reinreden. Punkt.
Und es ist lustig, du hast es angetönt, wie Linksgrün das probiert umzukehren, oder? Also, weil das Argument auch von der Ständeräte und von der Erklärung, die da kommt, ist ja, dass das Gericht die Gewaltenteilung nicht einhalten, indem sie Politik faktisch sich einmischt und nicht nur Recht spricht, sondern irgendwie neue Gesetze fordert und sogar noch sagt, wie und eben, wir müssen mehr machen. Und lustig ist, dass Linksgrün probiert genau, also, das umzukehren und sagen, wenn ihr irgendein etwas beschliesset, wo ein Gerichtsurteil kommentiert, dann dürft ihr Gewaltenteilung verletzen. Das ist einfach eine Verkehrung der Umstände.
Ja, das stellt unseren ganzen Staat auf den Kopf, oder? Weil am Schluss entscheidet bei uns der Stimmbürger, der ist der Souverän. Und wir sind nicht ein Staat, wo der Richter das letzte Wort hat. Das wäre nicht gut, oder? Und darum haben wir in der Schweiz ja auch ein Referendum, dass die Stimmbürger alles, was ihnen nicht passt, was Behörden entscheiden, können quasi selber entscheiden, an sich reissen, wenn sie Unterschriften sammeln. Und wir haben kein Verfassungsgericht. Weil wir eben sagen, die Stimmbürger können es korrigieren. Wir müssen nicht Richter haben, die am Schluss sagen, was richtig und was falsch ist. Und wir können ja auch immer wieder eine Initiative machen, wir können auch die Verfassung ändern.
Oder die Leute abwählen.
Die Leute abwählen. Also
bei Richter uns können wir eben nicht abwählen.
Alle drei Monate. Oder? Zeit, um etwas zu entscheiden. Mhm. Oder? Und in Europa, darum staune ich so, oder? Wie die da schwätzen da über die Unionsbürgerrichtlinie, dass dann nachher jeder auch soll überall anziehen mit der Weiterentwicklung von der Personenfreizügigkeit und überall auch mitentscheiden. Ja gut, ich meine, ich kann anziehen auf Europa, wo ich will. Das ist ja völlig unspannend, weil es gibt eh nichts zu entscheiden. Der einzige Ort, wo es etwas zu entscheiden gibt, ist in der Schweiz. Und das System dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen. Und darum bin ich da granatenverrückt worden über das Urteil. Das ist eine Frechheit, das geht nicht. Ist auch ein Eingriff in unsere Souveränität. Und es ist irgendwo völlig respektlos gegenüber der Demokratie. Und das sind ja die Grundwerte, die Europa am Schluss wirklich stark gemacht haben. Und dass das die Richter nicht mehr checken, also, ja, ist recht befremdlich.
Ja, es sind halt weit weg von den Leuten, habe ich das Gefühl. Oder? Und ich glaube schon, es ist aber rein in Unterstellung, man hat bewusst die Schweiz genommen. Weil das System, das wir haben, ist einmalig. Und das auch zu diskreditieren und letztlich eine repräsentative Demokratie, die immer ein Geschmäckchen hat von Elitenherrschaft, da ein bisschen schonen und uns anzugreifen, das war so ein bisschen auf der Hand von diesen Leuten.
Irgendwie. Ja, natürlich. Aber eben, es zeigt auch die Weltfremdheit. Das geht vielleicht auch darum, ein bisschen von den eigenen Problemen abzulenken. In Deutschland, Frankreich und so weiter. Ich meine, die Regierungen dort, das sind ja also bessere Pausenunterhaltungsgrüppli, oder? Und man kommt wirklich Angst über, wenn man zuschaut, wie die am Zeug vorbeiregieren und Probleme nicht sehen. Und bei uns wird diskutiert. Und da sieht man eben auch, oder? Wenn man Elektroauto fördern will, dann fahren die auf einer Strasse. Also stellt sich die Frage, müssen die nicht auch Strassenabgaben zahlen? Nachher stellt sich die Frage von diesen Ladestationen. Okay, warum werden zu wenig Elektroauto verkauft, weil es zu wenig Ladestationen gibt? Ja, ist das jetzt Aufgabe vom Staat, das zu machen? Oder müsste nicht der Markt das entwickeln? Würde es nicht dem mehr Sinn machen? Und am Schluss braucht man dann für all das noch Strom. Mhm. Und daran denken gewisse dann eben auch nicht, die unbedingt dann Elektroauto fördern. Aber das ist gesund in einer Demokratie, wie man da redet miteinander. Kantone und Bund, Nationalrat und Ständerat, Stimmbürger haben etwas zu sagen, die Wirtschaft, die Verbände können mitreden. Das gibt am Schluss gute Resultate. Aber nicht, wenn da irgendein abgehobenes Gericht da auf dem Papier sagt, so und so ist es, und dann müsst ihr jetzt an.
Gehen wir nochmal zurück in die Asylpolitik. Wenn du sagst, zusammen reden, das ist eigentlich das Motto von Beat Jans. Deine Bilanz jetzt noch bald einem halben Jahr Beat Jans als Asylminister?
Also am Anfang hatte ich das Gefühl, mal, er sieht ein Problem, er hat sich da beklagt, dass es zu viel Kriminalität gibt um die Asylzentren. Er hat gesagt, das macht keinen Sinn, dass wir da Ressourcen verbröteln für Tausende von jungen Männern aus Nordafrika, wo man eh weiss, dass die Chance weit über 95% ist, dass das Gesuch nicht angenommen wird. Da habe ich gedacht, okay, er hat es jetzt ein bisschen gesehen, aber das ist leider überhaupt nicht so weitergegangen. Die Verwaltung bestimmt heute eben das Staatssekretariat für Migration, wo ja jetzt ein führungslos ist.
Immerhin hat die Chefin ausgewechselt.
Oder sie ist gegangen, ich weiss es ja auch nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall, dort müsste man dringend Stornung machen. Und man müsste wirklich die Sachen am Namen nennen. Und das Beste ist das Beispiel von der Grenzkontrolle. Da haben wir auch eine Debatte gehabt. Und er wehrt sich einfach mit Händen und Füßen gegen Grenzkontrolle. Und wir haben gesagt, was soll das? Ja, das dürfen wir nicht nach dem Schengener Abkommen. Und ich habe ihn dann gefragt in der Debatte, Entschuldigung, die Mehrheit der Schengen-Staaten machen Grenzkontrollen.
Insbesondere Deutschland gegenüber der Schweiz. Deutschland,
Frankreich, Österreich, Italien, alle. Warum genau dürfen wir nicht? Was unterscheidet uns juristisch von den anderen? Und dann hat er gesagt, gar nichts. Er hätte das Gefühl, die denken, das Gesetz, das Abkommen nicht richtig anwenden. Völlig absurd. Und was macht jetzt der Bundesrat? Das Tüpfchen auf mich. Während der Europameisterschaft nächstes Jahr können sie Grenzkontrollen einführen, damit eben die Sicherheit erhöht wird. Also das ist doch total widersprüchlich. Selbstverständlich gibt es mehr Sicherheit. Darum machen sie es ja wegen der Fußball-Europameisterschaft. Aber sie sollen es auch sonst machen. Für die Leute da, die nicht Fußballstar sind, die haben auch öffentliche Sicherheit verdient.
Mir fällt ein bisschen auf, weißt, er redet jetzt eigentlich nur noch von, wie dass man die Asylbewerber muss verteilen auf Kantone und Gemeinden. Da braucht es runde Tisch oder einberufen, sagt, da müssen wir etwas machen und so. Was ich nie höre von ihm ist die Frage oder eine Antwort auf die Frage, wie schauen wir, dass weniger kommen? Oder? Ich meine, die schiere Masse ist das Problem, oder?
Ja, das ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Man muss die Migrationsströme unterbrechen. Aus zwei Gründen. A, können wir das gar nicht schlucken. B, macht es keinen Sinn, wie es eben sowieso die meisten abgelehnt sind. Das sind auch nicht Flüchtlinge. Das sind Leute, die planen, da kommen, oder? Die nicht unfreiwillig flüchten von Krieg oder Katastrophen in der Regel. Und es ist der Grund, der Nährboden, die Grundlage für all die kriminellen Schlepperorganisationen. Wir müssen die Migrationsströme unterbrechen.
Und da gibt's
zwei Punkte, oder? Das eine ist das Asylverfahren auslagern. Das, was jetzt England schon länger versucht und die EU jetzt auch auf den Schirm genommen hat. Oder? Sie wollen jetzt auch an der Schengen-Aussengrenze das machen, weil man es eben nachher nicht mehr rausbringt. Das sehen sie auch. Das ist das eine. Und das zweite ist der UNO-Migrationspakt. Den darf man nicht vergessen. Der schwirrt auch noch irgendwo auf der Traktandenliste im Parlament rum. Das ist eben auch völlig der falsche Ansatz. Oder? Der will die UNO mit einem Abkommen sichere Migrationsrouten schaffen. Also da würde nachher die UNO quasi zu einem Weltreisebüro. Und das ist genau nicht der Sinn der Übung. Oder? Wir müssen schauen, dass wir die Migrationsrouten kappen können und dass man eben den Leuten, die es nötig haben, besser vor Ort hilft. Dass das Geld einfach gescheiter investieren.
Vor 5 Jahren hat das Parlament dort den Schuh reingetan und den Migrationspakt nicht wählen und den Bundesrat auffordert. Wir unterschreiben das nicht. Du hast richtig gesagt, jetzt ist es wieder im Parlament. Ist der Widerstand jetzt weg nach 5 Jahren? Oder?
Das glaube ich nicht. Man hat insistiert. Man hat zuerst mal gesehen, was so in anderen Ländern läuft, wie sich die
EU-Asylpolitik
weiter. Jetzt fangen wir wieder an, jetzt stehen wir natürlich da hart drauf und am Schluss, wenn es dann durchkommt, was ich nicht hoffe, will man natürlich das Referendum ergreifen. Das geht gar nicht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen.
Ja, Gregor Rutz, danke vielmals für das Gespräch, für die wichtigen Themen direkt aus der Session zu euch. Hey, dünn den Daumen nach oben da, einen Kommentar hinterlassen, schreibt mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet wieder ein in einer Woche. Ich habe einen ganz besonderen Gast, einen Regierungschef von einem Nachbarland. Wir müssen an einem anderen Ort filmen. Wir sind gespannt, wer das ist und schalten wieder ein. Gute Zeit.